Klangtagebuch Ladakisch.
Taran dae to akerenang daksa mihin lebtenok. Das gehört also mihin bu kerenang nie tokna sambatang zikona mihin bu mana galik mana menok. Chie zena da kerenang jikpa da kerenang samsinga da ran da pheta de phela kerenang samji kena yimpo yong jajani ngarmo yong jajani droa kerenang thasa de goi chatbo basena metkan chosna sinja do.
Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen.
Ernte von Alpha Alpha.
We lose very happy life. Now it's money is coming. Now our life is changing, you know. I'm very sad about that.
My generation, now who have become old like me. See, we were, you see, very simple people, you see. Very having very less expenditure. Now, I'm a modern man, you see, therefore I've been very expensive, you see.
Meine Generation, also die Leute, die jetzt alt werden, wir waren sehr einfache Leute, so gut wie ohne Geldausgaben. Ich bin ja jetzt ein moderner Mensch und deshalb bin ich jetzt sehr teuer.
Von Gletscherflüssen, Geldströmen und anderen Unwägbarkeiten. Nachdenken über Ladakh. Feature von Anselm Weidner.
Ai tin chan amale chang ju sim kisin dan male ngi dis kuti nam yong mi je se din ngai som gyo tin chan amala ngi ra e ai tin chan amale chang ju sim kisin dan male ngi dis kuti nam yong mi je ngi dis kuti nam yong mi je. Thank you.
When Ladakh was a small independent kingdom, we were totally self-sufficient. You see. We were only getting bricks from China. You see.
Als Ladakh noch ein kleines, unabhängiges Königreich war, waren wir vollkommen autark. Nur Tee importierten wir von China.
Now it is not possible. No country, you see. Even America is not depends on Arab oils.
Jetzt ist das nicht mehr möglich. Selbst Amerika ist abhängig von arabischem Öl.
America is more dependable than Ladakh.
Amerika ist abhängiger als Ladakh. Wenn wir nicht mehr mit Autos und Bussen fahren können, benutzen wir wieder unsere Pferde und Esel.
If we can't you see drive these cars and buses, you see, we will bring out our horses and donkeys. You see.
Der lachende Alte, ein buddhistischer Weiser und Gelehrter, Tashi Rabgas, lebt in Skara, einer Ortschaft oberhalb von Leh, der ladakhischen Hauptstadt, mitten im Grün von Getreide- und Gemüsefeldern und Weidenhainen. So sah es früher in ganz Leh aus, sagt er. Eine grüne Flur, in der verstreut einzelne Bauernhäuser unter der hoch über der Stadt aufragenden Königsburg und dem Kloster lagen.
Klangtagebuch, Mönche beim Gebet.
Das erste Mal hörte ich von Ladakh, dem Land der hohen Pässe im westlichen Himalaya, bei einem Vortrag. Ladakh, eine der wenigen Regionen in der sogenannten Dritten Welt, die noch immer ihren eigenen Weg kleinbäuerlichen, weitgehend autarken Wirtschaftens gehe, erklärte auf einer Konferenz über Umwelt und Globalisierung in Berlin die Deutschschwedin Helena Norberg-Hotsch. 1975 war sie als eine der ersten westlichen Reisenden ins Ladakh gekommen. Schon damals, so erzählte sie mir, sei ihr klar geworden, welche Lektion dort zu lernen sei.
Als ich zuerst hierher kam, hatte ich nie Menschen erlebt, die so heiter waren, die so voller Joie de vivre waren. Und das hat mich einfach fasziniert. Nach einer kurzen Zeit habe ich eben das erlebt, dass man auch während der Arbeitszeit im Sommer, dass man das immer mit Ruhe und Fest und Spaß machte, dass man einfach viel, viel mehr Zeit hatten als wir. Nach einigen Jahren ist mir alles klarer geworden. Und ich habe dann gesehen, dass wenn Menschen von den eigenen Ressourcen für lokale Bedürfnisse arbeiten, wenn das der Hauptziel ist, ein Wirtschaftssystem, dann kann man wirklich reich werden, ohne viel zu arbeiten und ohne viel Industrie und Technologie.
Langtagebuch Butter machen.
Reich werden fast ohne Geld und Technik, ohne Abhängigkeit von Banken und ohne viel Handel. Zurück zu den kleinen Einheiten einer autarken kleinbäuerlichen Wirtschaft. Das ist seither Helena Norberg-Hodges Credo. Mit dem Center for Alternative Technology in Leh hat die Ladakh-Pionierin seit Mitte der 70er Jahre eines der weltweit größten Programme für angepasste Technologie begründet. Seitdem gibt es Solarkollektoren und Gewächshäuser in ganz Ladakh, wird besser und mehr Gemüse angebaut. Zur Stärkung ladakhischer Eigenständigkeit hat die Deutsch-Schwedin ein Programm zur Erhaltung ladakhischer Pflanzen entwickelt, Schulbücher in ladakhischer Sprache herausgegeben, ein Trainingszentrum für traditionelle Medizin eingerichtet und die Women's Alliance of Ladakh, die ladakhische Frauenallianz, gegründet. Für ihre Pionierarbeit erhielt Helena Norberg-Hodge 1986 den Alternativen Nobelpreis. Heute sieht sie das Land der Hohen Pässe bedroht wie nie zuvor.
Das Problem in Ladakh ist das Problem, was wir überall haben. Und das ist, dass das globale Wirtschaftssystem systematisch Kleinbauern und echte Landwirtschaft kaputt macht. Unser Essen soll also jetzt aus riesengroßen Monokulturen angebaut werden mit Sklaven, also Migrant Labor. Aber es geht nicht. In Ladakh sowie in Deutschland müssen wir das Landwirtschaftssystem so wieder aufbauen, dass die Grundbedürfnisse von der Region kommen. In der sogenannten Süden hat man ungefähr die Hälfte der Menschheit immer noch auf dem Boden. Die werden jetzt mit immer größerer Beschleunigung weggetrieben und kommen in Slums. Also das Leben wird für die große Mehrzahl immer schlechter.
Eine Bergbauernkultur im Himalaya. Als Beispiel für den Konflikt zwischen traditioneller kleinbäuerlicher Landwirtschaft und dem, was gemeinhin Globalisierung genannt wird. David gegen Goliath. Zu gerne würde ich es glauben.
Der Engel der Geschichte hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen.
Klangtagebuch.
Das ist also Leh. Indien, Hip-Hop und Pop-Gedröhne, Autos, Busse, Motorräder, Jeeps im Stop-and-Go. Dazwischen schieben sich Menschen durch enge Gassen. Auf dem Main-Bazaar verkaufen kaschmirische Händler Äpfel, Birnen, Kohl und Rettiche. Schnell, hastig und laut bedrängen Touristen, Schals, Teppiche oder Bronze-Buddhas zu kaufen, hocken ladakische Bauersfrauen in bunt gefütterten, knöchellangen Mänteln mit langen schwarzen Zöpfen und mächtigen Türkis-Korallenketten auf den Trottoirs, hinter sorgsam geschichteten Bergen von geputzten Möhren, Blumenkohl und Kohlrabi und frischen Aprikosen. Inderinnen in ihren bunten seidenen Saris gehen erhobenen Hauptes über die Fort Road, huschen eher, als dass sie gehen. Dazwischen schlendern Rucksack, Sonnenbrillen und T-Shirt-Träger aus Europa, Amerika, Australien. Lung Sejong, mitten in den grünen Feldern heißt mein Hotel, umstellt von Guesthouses, Pensionen, anderen Hotels. Vor 20 Jahren lag es noch in Gersten- und Weizenfeldern. Hinter dem Haus fließt Gletscherwasser in einem der vielen Kanäle von Lee. Trüb, modrig ist das Wasser und stinkt nach Fäulnis. Ein Gletscherfluss als Kloake. Ladakische Männer, Frauen und Kinder schleppen Steine und verstärken die Kanalmauern mit Beton gegen den in den letzten Jahren immer reißender werdenden Strom. Schwarze Rußwolken verdunkeln die Altstadt, wenn abends die Dieselgeneratoren angeworfen werden für die dürftige Straßenbeleuchtung, für Strom im Scali Guesthouse, im Hotel Dragon, für das Karma Internet Café, die German Bakery, die Reisebüros Frontier Adventure Company oder Explore Himalaya. In den letzten 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl von Lee auf 20.000 verdoppelt. In den Sommermonaten der touristischen Saison verdoppelt sich die Einwohnerzahl noch einmal auf über 40.000. Rund um die ladakische Hauptstadt sind Ansiedlungen armseliger Hütten, Elendsviertel, entstanden. Und jeden Morgen das Dröhnen der Maschinen von und nach New Delhi, Srinagar und Chandigarh, die neue Touristenscharen in die Hauptstadt auf 3.500 Meter Höhe bringen. Das also ist Leh. Was will ich hier?
Ein Sturm weht vom Paradiese, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm in den Himmel wächst.
Wie hatte Helena Norberg-Hodge gesagt, Ladakh, eine der letzten Weltgegenden kleinbäuerlichen autarken Wirtschaftens. Die Bergbauern dort lebten noch weitgehend unberührt von der westlichen Welt, fast ohne Geld und Maschinen, selbstbewusst, eigentlich wie vor 1000 Jahren, und sie seien wohlhabend, allemal verglichen mit dem übrigen Indien.
Langtagebuch, ladakischer Schlager.
Dann bin ich unterwegs, mit einem der vielen Überlandbusse, in denen immer ladakische Schlager laut aufgedreht werden, schließlich zu Fuß, auf der Suche nach dem alten Ladakh. Gleißende Hitze. Der Weg geht über staubige, steinige Pfade. Da und dort krauchen Distel und Dornengewächse flach auf sandigem Boden. Soweit das Auge reicht. Schotterhalden, Felsengebirge, rot, grünlich, violett und schwarz. Die Täler sind tief ins Hochland eingeschnitten und die Wege oft steil. Am Horizont leuchten weiß unter tiefblauem Himmel die Gletscher und Schneefelder der 5- und 6.000er des Transhimalaya. Ganze Tage bin ich unterwegs, ohne auf eine Menschenseele zu treffen. Die eigenen Schritte, summende Insekten, ein Rauschen und manchmal ein Grollen in der Ferne wie Gewitter. Sonst Stille.
Weil nur über mehr als 4.000 und 5.000 Meter hohe Pässe erreichbar und ohne bedeutende Rohstoffe interessierte die Engländer Ladakh nicht. Ladakh war nie Objekt der kolonialen Begierde. Mit der Unabhängigkeit Indiens wird Ladakh 1947 Teil des Bundesstaates Jammu und Kaschmir und Ende der 50er Jahre durch Straßen und den Bau des Flughafens in Leh an Indien angeschlossen. Neu-Delhi bestimmt fortan, was Entwicklung dieser Himalaya-Region heißt. Seit den 60er Jahren wird immer mehr Militär in der spannungsreichen Region zwischen Pakistan und dem chinesisch besetzten Tibet stationiert. Inzwischen sind es 30.000 Soldaten. Öffentliche Schulen werden gebaut. In den 70er Jahren wird Ladakh für den Tourismus geöffnet.
Seit 30, 40 Jahren überschwemmen billiges Getreide und Gemüse aus dem übrigen Indien den ladakhischen Markt. Gegen die von der indischen Regierung subventionierten Billigpreise könnten sie nicht konkurrieren, höre ich die Bauern klagen. Nicht nur in der ladakhischen Hauptstadt, auch in den Dörfern sind die kleinen Läden voll von Maggi-Instant-Nudeln und Konservenmilch von Nestle. Mit der ladakhischen Bergbauernautarkie kann es nicht mehr allzu weit her sein, geht es mir durch den Kopf auf dem Weg ins Dorf Nimu. Plötzlich grün, unvorstellbares Grün. In einem breiten Seitental des reißenden, lehmig trüben Indus liegt Nimu, eine grüne Insel inmitten der Steinwüste.
Klangtagebuch, Gletscherschmelze.
Wasser fließt, wo man geht und steht, in dem ladakhischen Dorf. Kristallklares Wasser, unter ausladenden Weiden und hohen Pappeln, neben schattigen Wegen, in Kanälen aus Natursteinmauern, in Rinnen aus Lehm und Wurzelwerk. Es bewässert terrassierte Felder und Gärten. Dicht stehen Gerste, Weizen, Luzerne und Erbsen, Kohl, Möhren, Rettiche und Kartoffeln. Goldorange leuchten Aprikosen im grünen Laub. Dahlien strahlen rot und orange. Stockrosen blühen weiß und rosa in den Blumengärten. Schafe blöken. Kühe und die zottligen Zoo, eine Kreuzung von Rind und Yak, werden mit Ziegen über steile, steinige Pfade auf die höher gelegenen Sommerweiden getrieben. Bungbus, kleine Himalaya-Esel, die wendigen, ausdauernden Lasttiere der Ladakhis, schreien sonderbar röchelnd. An Feldreinen und Wegkreuzungen von Nimu stehen Stupas, doppelmannshohe Lehmziegelquader mit glockenförmigen Kuppeln und Sonne und Mond obenauf. Weiße Einsprengsel in der grünen Dorfflur, die an die Einheit der Gegensätze, den Geist des Buddha erinnern. Aus dem Grün der Felder und Gärten ragen Bauernhäuser, weiß, aus gekalkten Feldsteinen und sonnengetrockneten Lehmziegeln, mit Balkonen, Veranden, schwarz umrandeten Fensterrahmen, aus kunstvoll geschnitztem Balkenwerk, stattliche bäuerliche Anwesen. Heu und Luzerne sind auf den flachen Dächern ringsum gestapelt. Grüne Balustraden aus Futter fürs Vieh. Darüber flattern Gebetsfahnen in den heiligen buddhistischen Farben rot, blau, gelb, grün und weiß. Bauern singen beim Sicheln.
Ich stehe am Rand eines sprudelnden breiten Gebirgsbachs, der Gletscherwasser führt, der Tokpo von Nimu. Im steinigen Bett des Gletscherflusses steht ein Mann mit einem langstieligen Spaten. Mit schnellen Handgriffen leitet er mit Steinen, Schotter und Lumpen das Wasser des Tokpo in Seitenkanäle, die sich hundertfach bis in die terrassierten Felder und Gärten verzweigen.
Das obere Dorf bekommt von morgens 8 bis nachmittags um 4 Uhr Wasser. Das untere von 4 bis 8. Jedes Jahr sind 8 andere Familien für die Verteilung des Wassers zuständig. Die Verteilung und wer verantwortlich ist, das wird im Dorfrat beschlossen. Wenn genug Wasser da ist, können wir in einzelne Felder zusätzlich Wasser leiten. Dieses Jahr haben wir viel Wasser.
Überhaupt gäbe es in den letzten Jahren so viel Wasser wie noch nie, sagt Herr Tschurpon, der Wasserverantwortliche.
Jedes Jahr, erklärt mir Wangel, mein Übersetzer, werden vom gewählten Dorfrat von Nimu 8 Tschurpons für die gerechte Wasserverteilung bestimmt. Und der legt fest, wann, wo und wie lange das Gletscherwasser in die Felder und Gärten fließt.
Tschurpon have a duty to turn from some lower part of the channel. Tschurpon have a duty to turn the water to the main stream for the upper part of the village, Tokpo, so that all the water can collect together and they can take down to the lower part of the village for the irrigation.
Ein Wasserverantwortlicher ist zuständig für den unteren Teil des Kanalsystems. Ein anderer dafür, dass das Wasser aus dem oberen Teil rechtzeitig in den Hauptfluss zurückgeleitet wird, damit es für die Bewässerung des unteren Teils genutzt werden kann. Ohne dieses Tschurpon-System wäre der untere Teil immer benachteiligt, wenn es wenig Wasser gibt. Der würde dann nämlich trocken fallen.
Tokpos sind die Lebensadern jedes ladakischen Dorfes. Auf ihrer Wasserbaukunst beruht vor allem der Wohlstand der ladakischen Hochgebirgsbauern.
An manchen Tagen, vor allem mittags, wenn die Sonne fast senkrecht über Nimu steht, der Indus rauscht, Spatzen schilpen, sonst Ruhe, ist es, als hörte ich ein Grollen und Krachen in der Ferne. Manchmal klingt es wie Bersten und Ächzen.
Im gesamten Himalaya, und das gilt auch für Ladakh, gehen die Gletscher eigentlich zurück. Die Gletscherschmelze dort ist ein Fakt. Die Nährgebiete der Gletscher im Himalaya sind aber so hoch, dass also die Gletscher nicht verschwinden werden. Das werden wir sicher nicht und auch unsere Enkel nie erleben. Sie werden sich einfach weiter zurückziehen.
Der Züricher Geograf und Gletscherforscher Andreas Käpp zeigt auf Satellitenbilder mit unzähligen in den letzten Jahren entstandenen Gletscherseen. Das ferne Donnergrollen gegen Mittag in Nimu. Die Bilder liefern den Beweis. Das sind die berstenden Gletscherriesen des Trans-Himalaya, aus denen die Tokpos gespeist werden.
Die generelle Temperaturerhöhung ist ein Fakt auf der Welt. Die große Anzahl der Menschen auf der Welt, die industrielle Revolution, die muss eine Auswirkung haben auf das Systemklima. Langfristig könnte das durchaus Dürren zum Beispiel im Sommer verstärken und die Bewässerung erschweren. Kurzfristig wird es vor allem im Sommer mehr Abfluss geben, den gletschernahen Flüssen.
Erst schwellen die Gletscherflüsse des Himalaya an. Dann werden sie zu Rinnsalen, bis die Lebensadern des Ladakh ganz austrocknen. Aber bis es soweit kommt, werden noch Jahrhunderte vergehen, meint der Schweizer Gletscherforscher.
Mir ist, als raunte dies Gletschergrollen über den grünen Oasen Ladakhs. Es gibt keine drinnen im Global Village.
Wir hatten zu sehen gehofft, wie Ganga aus dem Eis bricht. Doch der untere Teil der abblätternden Gletscherfront war hinter einer Biegung versteckt. Beim Versuch, auf eine der steilen Anhöhen zu steigen, rutschten wir im Schotter ab. Wir stiegen von dem ohrenbetäubenden Krachen und Ächzen verunsichert auf den Gletscher. Das Eis war bedeckt von Geröll und buckelte unter der Last der ständigen Veränderung.
beschreibt Ilya Trojanow, der den Ganges entlang wanderte, von seiner Quelle im Eis des Himalaya bis zur Mündung im Golf von Bengalen.
In der Brahmavaivarta Purana, einem jahrtausendealten Text, wird vorausgesagt, dass sich Ganga eines Tages, wenn es der Sünden zu viele werden, in der Erwartung des nächsten goldenen Zeitalters unter der Erdoberfläche verstecken werde. Erst wenn der Kosmos völlig verschmutzt und aus dem Gleichgewicht geraten sei, werde der Kreislauf der Veränderung zu einer neuen Runde aufbrechen.
Auf einem Terrassenfeld in Nimu treffe ich mit Vangel auf Bauern bei der Gerstenernte. Der Mann heißt Norbu. Seine Frau wird Amale, die Mutter, genannt. Der jüngste Sohn, Nonole, ist zur Erntehilfe vom Studium aus Jammu gekommen. Dann ist da noch Nomole, ein 12-jähriges nepalesisches Hausmädchen. Sie rupfen Gerstenbüschel aus dem Boden oder schneiden sie mit einer Handsichel. Norbu singt noch die alten Erntelieder bei der Arbeit.
Hey. Ja, Lila, so, so, Lila, Moto, la, ja, Lila, so, Lila, Monang, Lila, Lila, so, to, so, Lila, Lila, la.
Von Norbus zehnköpfiger Familie helfen vier Familienmitglieder bei der Ernte. Zwei Söhne verdienen Geld, der Älteste bei der Armee im entfernten Kargil, der Jüngere als Lastwagenfahrer in Leh. Der jüngste Sohn ist die meiste Zeit zum Studium in Kaschmir. Die beiden Töchter sind in anderen Dörfern verheiratet. Und so ist das heutzutage in den meisten ladakischen Bauernfamilien. Immer mehr Ladakis, vor allem Männer aus der mittleren und der jüngeren Generation, arbeiten als Trekkingführer oder Guesthouse-Manager in der Hauptstadt Leh, als Ladenbesitzer, Bankangestellte oder Lehrer irgendwo im Ladakh.
Wer will schon noch in der Landwirtschaft arbeiten, sagt Norbu. Er lädt Vangel und mich in sein Haus Dingjang ein, zu Deutsch große Trommel. Wir sind auf dem Weg dorthin.
Zwei pfeifende Mädchen auf einem alten Dreschplatz. Um die Spreu vom Korn zu trennen, werfen sie das gedroschene Getreide mit Holzforken in den Wind. Sie pfeifen die alten Melodien, wie sie über Jahrhunderte bei dieser Arbeit gepfiffen wurden. Niemand antwortet mehr, wie früher üblich. Das besorgt jetzt ein Transistorradio.
Norbus Haus ist eins dieser typischen, stattlichen, dreistöckigen Bauernhäuser. In einer geräumigen Küche sitzen wir auf Polstern vor niedrigen kleinen Tischen. Die Regale und Schränke entlang der Wände sind voll von Kupfer- und Messingkesseln, Krügen, Töpfen und Schalen. Amalie bietet Buttertee an, schwarzen, gesalzenen Tee mit Butter, das ladakische Hauptgetränk. Genug, danke. Nehmen Sie doch noch. Ist genug, nehmen Sie. So geht es manchmal minutenlang hin und her, wann immer uns etwas angeboten wird. Wie steht es um die Landwirtschaft im Dorf? Kann man davon noch leben? Braucht man Maschinen? Frage ich.
You have the threshing machine, you have the mill instead of the water mill. You might have even tractor to plow the fields.
Norbu sagt, dass er das alles nicht benutzt.
Daran da geht hoa kerenang, daxa mishin lebte noch. Das geht was an mishin bu kerenang, nie torna sambatan sich hona mishin bu mana galik mana menok.
Jetzt gibt es für unsere Wassermühlen die Ramtags, treckergetriebene Mühlen. Aber das Mehl aus den Wassermühlen schmeckt viel besser. Wahrscheinlich wegen der Hitze in den Maschinenmühlen geht der Geschmack verloren, den wir mögen. Maschinen in der Landwirtschaft sind überhaupt nicht gut. Aber es soll immer schneller und immer leichter gehen. Nur dafür sind die Maschinen ja da. Wenn 10 Leute auf dem Feld Gras schneiden, das bringt sie zusammen, Bruder und Schwester, Tanten und Onkel, mit anderen Verwandten und Nachbarn. Da spricht man miteinander über wichtige Dinge. Gibt es noch Nähe? Meist leben die einzelnen Familienmitglieder jetzt ja weit verstreut in Kargil, Sanskar oder im Nubratal. Sobald die Arbeit von Maschinen gemacht wird, ist es ja nicht mehr nötig, dass die Menschen, die Familien noch zusammenkommen. Sieht man sich nicht mehr gegenseitig an, weiß nicht mehr, wie es dem anderen geht.
Was bedeuten Landflucht und die beginnende Mechanisierung der ladakhischen Landwirtschaft für das Leben in den Dörfern, frage ich Norbu.
Früher hatte jedes Haus in der Regel 2 Zoo und wir mussten keine Tagelöhner bezahlen. Man machte alles mit den eigenen Leuten. Zum Beispiel auch durch so etwas wie den alten Brauch Langtse, sprich, sich in der arbeitsreichen Zeit gegenseitig mit Tieren und Geräten auszuhelfen.
Norbus Stimme lässt nicht erkennen, wie traurig sein Gesicht wird, wenn er vom Absterben der alten Bräuche spricht.
Als Folge der grassierenden Landflucht der Ladakis arbeiten immer mehr Tagelöhner aus Nepal und Bihar, den Armenhäusern des Himalaya, in der ladakischen Landwirtschaft. Paspun, seit Jahrhunderten bestehende Familienverbände, helfen sich bei Geburten, Hochzeiten oder Todesfällen gegenseitig. Rares, eine andere Form gegenseitiger Hilfe, durch die reihum Haushalte vom Viehhüten freigestellt werden, oder eben Langje. All das wird immer weniger praktiziert.
Landtagebuch, Dreschmaschine.
Am frühen Abend treibt Amalie die Schafe in den Stall. Seit Sonnenaufgang um 5 ist sie auf den Beinen. Jetzt steht sie, das dichte schwarze Haar zu 2 Zöpfen geflochten, im taillierten, wollenen, knöchellangen Mantel ihrer Gonja in der Küche und bereitet am Herd Fladenbrote und eine Gemüsesuppe fürs Abendessen vor. Die Gemüsereste kommen in den Eimer fürs Vieh. Wenn ein paar Gerstenkörner auf den Boden fallen, hebt Amalie jedes einzeln auf, um es zu verkochen oder für den Kompost zu nutzen. Nichts wird verschwendet. Abfall wird in der ladakhischen Selbstversorgerwirtschaft vollkommen vermieden. Auch während Amalie mit mir spricht, arbeitet sie. Reden, ohne gleichzeitig zu arbeiten? Im Sommer, in der Erntezeit, unmöglich.
Als ich aufwuchs, war alles viel ruhiger und entspannter. Denn wir waren alle zu Hause und waren nicht so überlastet. Da ging alles so leicht von der Hand. Auf dem Feld in den Gemüse- und Obstgärten zu arbeiten, war damals eine Freude.
Wie viel wir in meiner Kindheit gespielt und gelacht haben. Heute haben die Kinder ja kaum noch Zeit zum Spielen. Und die Erwachsenen haben auch keine Zeit mehr. Wenn man sich nicht selbst ermahnt, mal ruhig zu sitzen, hört das mit der Arbeit nie auf.
Landtagebuch. Fladenbrote in Form bringen.
Jetzt bleiben in den Dörfern die Frauen, Kinder und Alten übrig, und die Frauen tragen die Hauptlast der Veränderung. Einst hochgeachtet, nicht zuletzt wegen ihrer starken Position in Haus und Hof, verliert die Arbeit der Frauen unter dem Druck des immer wichtiger werdenden Geldes an Achtung. Dann spricht Amalie von der Zeit, in der die Temperaturen auf minus 40 Grad sinken und die Straße durchs Indus-Tal wegen zu viel Schnee und Eis unbefahrbar ist und keine Touristen da sind.
Im Winter wird geheiratet, viel gesungen und getanzt. Man sitzt bei Gerstenbier und Tee zusammen. Das ganze Dorf, alle Familien, da spricht man viel, erzählt sich Geschichten. Im Sommer hat man dafür keine Zeit. Solange das Dorf grün ist, soll man sich keine Geschichten erzählen. Das ist eine alte Regel noch aus der Zeit meiner Großeltern. Im Winter lassen wir es uns gut gehen. Da ist hier im Dorf was los.
Klangtagebuch, Hochzeitsmusik. Spandang me to palo sule tijim tul tul yo Yer kala ka tun bote la doksa de mo yo Spandang me to palo sule tijim tul tul yo
Amalie lacht viel, jetzt strahlt sie. Es ist, als spräche sie von einer anderen, märchenhaften Zeit. Man arbeitet wenig und feiert viel. Ladakische Bauern arbeiten 4-5 Monate hart und können die übrigen 7-8 Monate davon leben. Geld spielt in diesem Ladak keine Rolle. Hier ist Zeit einfach. Ist nicht Geld, denke ich. Auf dem Weg zu den Feldern am Indus komme ich eines Morgens an knatternden Dreschmaschinen, ratternden Traktormühlen und an der öffentlichen Schule von Nimmu vorbei. Auf dem Schulhof singen ladakische Kinder in ihren blauen Schuluniformen beim Morgenappell. Mit welcher Inbrunst die 6- bis 14-Jährigen dabei sind. Die Schule ist ihre Chance und sie beschleunigt zugleich die Landflucht. Ebenso wie die Maschinen die Arbeit erleichtern und zugleich das Land zerstören. Die Bauern von Öl und Banken abhängig und die Bräuche gegenseitiger Hilfe überflüssig machen. Und das Gletschergrollen? Ist das nicht eigentlich das ferne Echo des Lärms der Dreschmaschinen und Traktormühlen? Dialektik der Aufklärung. Walter Benjamins berühmtes Diktum kommt mir in den Sinn. Es ist niemals ein Dokument der Kultur ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein.
Klangtagebuch, Treckermühle.
Hausvorstand im Haus Ding Zhang ist Abele, der ältere Bruder von Norbu. Die meiste Zeit sitzt er in seinem Shop an der Hauptstraße im Industal. Von Knortu Minutes-Nudels über Äxte und Sensen bis Gebetsfahnen verkauft er alles. Meist ist er schlecht gelaunt. Vielleicht hat es damit zu tun, dass sich Amale, seine Frau, wenig für ihn, aber umso mehr für den jüngeren Norbu, ihren zweiten Mann, interessiert. Wenn Amale zu Hause ist, sitzt er in der Küche, dreht seine kleine Gebetsmühle und murmelt Mantras.
Wovon man in Ladakh nur noch hinter vorgehaltener Hand flüstert. Amale lebt in der selten gewordenen Polyandrie, der Vielmännerehe. Eine Frau heiratete in Ladakh in der Regel mit dem ältesten Bruder, zugleich dessen jüngere Brüder. In einem Land mit so begrenzten Anbauflächen ist das eine ökonomisch sinnvolle Eheform, um die Zahl der Nachkommen niedrig und den Familienbesitz zusammenzuhalten. Heutzutage ist die monogame Ehe in Ladakh die Regel. Unter anderem deshalb werden mehr Kinder geboren, als das Land ernähren kann.
Ladakh zahlt für diese Individualisierung der Partnerwahl nach westlichem Muster einen hohen Preis. Aber hat nicht jeder ein Recht auf eine Liebesheirat?
Schon früh nach Sonnenaufgang haben Amale, Norbu und Nomule Erbsen geerntet. Die Erbsenpflanzen aus der Erde und die Erbsenschoten vom Erbsenstroh gerupft.
Die grünen Schoten fürs Militär kommen in einen Kanister, die trockenen Erbsen für den eigenen Gebrauch in einen anderen. Cash Crops, Pflanzen, was Geld bringt und erst an zweiter Stelle, was man selbst braucht. Das ist jetzt die Devise. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Irgendwie geht mir dieser scheppernde, blecherne Klang der Erbsen, die in die Kanister geworfen werden, nicht aus dem Ohr.
Für 15.000 Rupies, umgerechnet etwa 300 Euro, hat Abali in diesem Jahr Gemüse und Obst an die Armee verkauft. Ein Drittel des jährlichen Geldbedarfs seiner Familie. Geld braucht die Familie nicht mehr nur wie früher für Tee, Salz, Zucker, sondern auch für Baumaterialien, um den Kredit für den Lastwagen des einen Sohnes abzubezahlen und die Studiengebühr für den anderen oder für die nepalesischen Tagelöhner. Anders als Amale und Norbu trägt er eine Uhr.
Für Abele ist Zeit schon so knapp wie Geld, denke ich.
Verglichen mit der Zeit meiner Kindheit erleben wir jetzt großen Fortschritt. Es gab nur wenig Gemüse, wenig Aprikosen und Äpfel damals. Und man hatte keine Armee, an die man verkaufen konnte. Und gebaut wurde auch nicht viel. Aber heutzutage werden überall Häuser renoviert und neu gebaut. Und wir haben viel bessere Obst- und Gemüseernten, sodass wir jetzt an die indische Armee verkaufen können. Jetzt gibt es jedes Jahr mehr Fortschritt. Das wird so weitergehen. Und das ist gut so.
Für Abales Optimismus gibt es gute Gründe, denke ich. Die Säuglingssterblichkeit in Ladakh, immer noch die höchste Indiens, wurde in den letzten 30 Jahren halbiert. Die meisten ladakhischen Kinder gehen 10 Jahre zur Schule und immer mehr Ladakhis können sich Auto und Fernseher leisten, reisen und den Kindern eine Universitätsausbildung bezahlen. Die meisten Dörfer sind über Asphaltstraßen und Buslinien mit der Hauptstadt Leh verbunden. Zurück in Leh im Verkehrsgedröhne, im Abgasqualm, im Inn der Kaschmiri-Touristen und Ladakhi-Gewimmel. Helena Norberg-Hotsch hat mich zum alljährlichen Festival der Ladakhischen Frauenallianz eingeladen. Bei der Ankunft auf dem Busbahnhof bin ich umringt von bettelnden indischen Kindern, die mir ihre Hände entgegenstrecken. Einige greifen mir in die Hosen und Jackentaschen. Die Kriminalität, vor 30 Jahren in Ladakh noch ein unbekanntes Wort, nimmt zu. Das alte Ladakh, das auf den ersten Blick so heitere ladakhische Arkadien, diese autarke Bergbauernkultur im Transhimalaya, nur noch eine schöne, ungemein bezaubernde Fassade, die auf den Dörfern noch hält, hinter der es aber bricht und bröckelt, hinter der sich in Leh längst das Gesicht einer uniformen Moderne zeigt? Oder aber Ladakh in einem Umbruch, dessen Ende noch offen ist und dessen Dimensionen ich erst zu erahnen beginne? Einmal im Jahr strömen ladakhische Frauen aus dem ganzen Land zum Women Alliance Festival nach Leh. Jedes Dorf hat seinen eigenen Marktstand.
Wissen Sie, ich bin stolz, hier zu sein. Früher konnten nur die Männer ausgehen. Jetzt sind wir Frauen auch außerhalb unserer Dörfer unterwegs. Und das ist gut und macht mich stolz.
Auf ihren Dorftouren quer durch Ladakh und das benachbarte Sanskar sprechen die Aktivistinnen der Frauenallianz in Dorfversammlungen über die Stärkung der lokalen Landwirtschaft, Solar-, Wind- und Wasserenergie, über Gewächshäuser und die veränderte Rolle der Frauen. Zum Festival kommen wie selbstverständlich Vertreter der Regionalregierung. Und die Reden der Frauen werden landesweit im Radio übertragen.
Mit selbstgewebtem, selbstgekochtem, aus selbstgeerntetem, mit Handarbeit und gegenseitiger Hilfe gegen Goliath, die Levis, Knorr und Nestles. Helena Norberg-Hotsch glaubt daran, dass David nicht nur im Ladakh eine Chance hat. Es ist ein schöner Traum. Vor allem aber ist es ein Traum aus der Rückschau. Ein westlicher Traum.
Das Wirtschaftssystem heute wird von mobilen Multis geleitet und die können nicht ökologisch oder sozial arbeiten. Die stehen für eine immer größere Zerstörung lokaler Verhältnisse zwischen Mensch und Natur und zwischenmenschliche Verhältnisse. Weil in dem das lokale Produktion und Konsumptionssysteme kaputt gemacht werden, werden die reicher und größer. Also man kann auch sagen, dass die stehen für immer mehr Handel. Und das bedeutet heute, dass man Milch und Butter und lebendige Tiere hin und her transportieren. Immer größere Menge von identischen Produkten werden importiert und gleichzeitig exportiert. Das ist so verrückt. Wenn diese verrückte zerstörerische Entwicklung weiterläuft, dann glaube ich, dass auch Ladakh also nicht überleben wird. Aber so wie ich das sehe, jetzt in den letzten 3-4 Jahren wächst das Bewusstsein sehr, sehr schnell, dass wir eine Wende machen müssen. Und ich glaube, dass wenn es uns gelingt, vor allem innerhalb von Europa, da eine Wende einzustellen, dann wird auch Ladakh nicht nur überleben können, aber dann wird auch Ladakh ein sehr wichtiges Modell werden können.
Ein Modell autarker kleinbäuerlicher Landwirtschaft und lokalen Wirtschaftens weltweit für die Hälfte der Menschheit, die jetzt noch auf dem Land lebt? Diese Helena will nicht nur, dass die Ladakhis weiter ihre Gonscha tragen, sie will auch, dass sie die Läuse darin behalten. Wie oft habe ich während meiner Zeit im Land der Hohen Pässe diesen Witz über den Traditionalismus der Helena Norberg-Hotsch gehört?
I think it's the last generation of farmers, not absolute. I think it's the last generation of farmers of the kind we have known.
Ich glaube nicht, dass dies die letzte Generation von Bauern überhaupt ist. Aber es ist die letzte Bauerngeneration des uns bisher bekannten Typus von Bauern.
Auf dem Festival treffe ich Sonam Wangchuk, Direktor des Students for Education and Culture Movement of Ladakh. Diese Nichtregierungsorganisation macht sich seit 15 Jahren erfolgreich stark für die Eigenständigkeit der ladakhischen Kultur.
Wenn wir allerdings nicht mit der Zeit gehen, dann könnte das wirklich die letzte Bauerngeneration sein. Wenn wir das Land und die Bauernhöfe retten wollen und den Menschen die Möglichkeit geben wollen, in ihren Dörfern zu bleiben und zu überleben, dann müssen wir darüber nachdenken, was kann im Ladakh wachsen, was sonst nirgends wächst und was für ein ordentliches Auskommen sorgt? Wenn wir unser Land nicht vollkommen aufgeben wollen, dann müssen wir Marktlücken für Ladakh-Produkte finden, wie zum Beispiel Heilkräuter oder Dinge, die nicht in Delhi wachsen, die aber hier wachsen. Es macht einen traurig, nur das anzupflanzen, was man verkaufen kann, nur um damit Geld zu verdienen. Aber wenn man hier längerfristig überhaupt noch was pflanzen und ernten will, ist das vielleicht der einzige Weg.
So weiterzumachen wie bisher, das wäre das sichere Ende der derzeitigen Landwirtschaft. Da hilft alle Rückbesinnung auf die ladakhischen Traditionen und auf die dörfliche Kultur gegenseitiger Hilfe nicht. Sich Gedanken zu machen über die Marktfähigkeit ladakhischer Produkte, ihre Einmaligkeit zu vermarkten und die Fehlentwicklungen der industriellen Landwirtschaft auf der nördlichen Halbkugel ernst zu nehmen, da liegt für Sonam die Chance von Ladakh. Mit viel Information müssten sich die Menschen des Ladakh wappnen, um im Kulturschock der Geld- und Marktökonomie nicht unterzugehen.
You strengthen the people as much as you can. It's like strengthening the roots of a tree. The winds will keep blowing. You know, we can't stop all the winds from blowing. Instead, we strengthen the roots of the trees, and then the tree is expected to take its own stand and face the winds.
Man stärkt die Menschen so weit wie möglich. Das ist wie wenn man die Wurzeln eines Baumes stärkt. Die Winde werden weiter wehen. Man kann die Winde nicht daran hindern. Stattdessen stärken wir die Baumwurzeln, und dann müssen die Bäume selber stehen und den Winden standhalten.
Zurück in Deutschland lässt mich Ladakh nicht los. Zu präsent ist mir beides, das grüne Nimu, ladakhisch Akkadien, und das laute, dreckige Leh, samt der Klagen vieler Ladakhis über die neue Zeit.
Actually, you know, Ladakh was good before. But now at the moment, tourists came here before 74. Our culture absolutely changes.
Ladakh ging es gut, bis die Touristen 1974 kamen.
Now everybody ran behind the money.
Jeder rennt nur noch nach dem Geld.
Before we are very happy our own place. We are committed people. We haven't got money, but we're happy with our own self.
Wir hatten vorher zwar kein Geld, aber es ging uns gut. Wir waren zufrieden.
So everybody going for the money, only money, only money.
Wie viele der sonst eher heiteren Ladakhis sah ich die Stirn runzeln. Und hörte ich so reden, das Geld verdirbt die Menschen. Geld ist Teufelszeug, das die ladakhische Lebensweise und Kultur zerstört. Und wie viele konnten sich nur schwer eingestehen, dass sie alle eben genau dieses Teufelszeug wollen. Ist der Wind, von dem Wangshuk sprach, nicht in Wirklichkeit der Sturm vom Paradiese her, Benjamins Sturm des Fortschritts, der an die Wurzeln geht, der bäuerlichen ladakhischen Kultur wie an unsere? Sonderbare Gleichzeitigkeit bei extremster Ungleichzeitigkeit. Deshalb lässt mich der Umbruch in Ladakh nicht los. Deshalb suche ich zurück in Deutschland Jochen Hörisch auf, einen Mannheimer Germanisten, der sich viel mit Geld in der Literatur beschäftigt hat, um weiter nachzudenken über Ladakh, über Geldflüsse, Gletscherströme und andere Unwägbarkeiten.
Aha, das, was die Welt im Innersten zusammenhält, also die große faustische Frage, lässt sich präzise beantworten. Geld. Die Flüsse, die müssen laufen, die Informationsflüsse, die Geldflüsse, die Zahlungsflüsse, die Nahrungsflüsse, die Nachschublinien. Wenn man dann aber die Erfahrung macht, dass an die Stelle des Gletscherflusses, der irgendwann mal aufhört, weil die Gletscher abgeschmolzen sind, auf einmal der Geldfluss tritt, dann merkt man zwar, aha, Pantarei, alles fließt nach wie vor, aber es fließt etwas ganz anderes. Unheimlich ist, dass man merkt, wie das Fremde im Eigenen vorhanden ist. Das heißt, auf einmal merkt man, das Geld ist da. nicht als das von außen kommen, sondern als das, was ich will, das, was ich begehre, was schon in mir drin ist. Und dann wird die Sache unheimlich. Unheimlich heißt ja, dass das, was uns heimlich vertraut war, was unsere Heimat war, auf einmal das Fremde ist.
Die fünfte Monarchie ist nunmehr auferstanden. Das Geld ist jetzt allein ein Herr in allen Landen.
Der Menschen Geist und Blut ist jetzt so Gut und Geld. Wer dies nicht hat, der ist ein Toter in der Welt.
Wer weiß nicht, dass Betrug, Diebstahl, Raub, Streit, Tumult, Beleidigung, Empörung, Totschlag, Verrat und Giftmord zugleich ausstürben, wenn das Geld erwürgt wäre. Verse übers Geld aus Europa von vor 500, 600 Jahren.
Nur alle diese Einsprüche gegen die Zweitkodierung der göttlichen Welt durch Geld bleiben gänzlich wirkungslos, denn mit dem Geld setzt sich zugleich ein ganz neuer, analytischer Blick aufs Leben durch, losgelöst, abstrahiert vom Boden, den Rhythmen von Säen und Ernten, den Jahreszeiten, von Familien- und Dorfgemeinschaft. Eine neue Sichtweise, ein neues geistiges Klima, das Klima der abstrakten, individuellen Vernunft. Mit dem Geld setzt sich nun auch in Ladakh die Vernunft durch, wie sie in westlichen Kulturen verstanden wird. Das macht Angst und Lust, ist Befreiung und Bedrohung. Geldfluss ersetzt Gletscherfluss.
Und das, was da fließt, hat einen ganz anderen Code und ganz andere Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unsere Lebensform, auf unsere Denkstrukturen. Und wir können so wie bisher nicht weiter leben. Und unsere alten Lebensformen werden uns eigentümlich subjektlos. Das ist das Unheimliche daran. Und wir stürzen tief. Und wo wir landen, wissen wir nicht. Das ist ein eigentümlicher Fall im doppelten Wortsinne von Fall. Also Klischees, aber die müssen ja nicht falsch sein. Die Rothäute fangen an zu saufen. Nicht? Oder sterben einfach weg. Oder werden schizophren.
Ein Sturm weht vom Paradiese, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm in den Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
Von Gletscherflüssen, Geldströmen und anderen Unwägbarkeiten. Nachdenken über Ladakh. Feature von Anselm Weidner. Mit Zitaten von Walter Benjamin, Ilya Trojanow, Friedrich von Logau und Thomas Morus. Es sprachen Nadja Schulz-Berlinghoff, Uta Halland, Lara Körte, Justus Carrière, Uwe Neumann, Tilmar Kuhn und der Autor. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Sebastian Koh. Regie Nikolai von Koslowski.